Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Hast du dein Handy auf ruhig?
Ja, es ist super. Alles komplett abgeschaltet. Okay, also ihr macht das wirklich mit Kopfhörern und hört euch dabei selber.
Aber du musst es nicht, wenn
okay,
du nicht
ja.
willst, musst du es nicht.
Aber warum macht ihr das?
Weil wir es geil finden.
Echt?
Also.
Es interviewt die alle uns zu unseren Problemen.
wir müssen dich jetzt minimalst vorstellen. Das ist immer die kurze Peinlichkeitsrunde vorab. Also, Mafalda Rakosch, danke, dass du gekommen bist. Wir wollten eine Fotografin einladen, weil wir dieses Medium eigentlich hier noch nicht hatten und all diese Berufsrealitäten, aber auch Leidenschaften, die damit wahrscheinlich einhergehen. Wir wissen natürlich auch, dass wir mit dir nicht nur eine Fotografin eingeladen haben. Und da gibt es unterschiedliche Projekte, da gibt es so Dinge, wo wir noch gar nicht verstanden haben, wie tief das dein Leben bestimmt, eben dass du unter anderem auch unterrichtet hast. Aber wir wissen natürlich auch, dass du ein ungemeines Interesse und auch Gespür hast für dieses Abbilden von Menschen. Und wahrscheinlich geht es dann nicht nur ums Abbilden, sondern wahrscheinlich geht es dann um die Menschen. Und ich glaube, über diese Arten von Dingen möchten wir gerne sprechen. Dass du auch nicht nur im Kunstbereich ausstellst, sondern auch abseits davon, dass du auch, jetzt komme ich schon wieder ins Detail, mache ich nicht.
Ich habe mir also eine total tolle Einstiegsfrage eigentlich auch überlegt und so, die eigentlich super leicht zu beantworten ist, wahrscheinlich für dich, Mafalda.
So. Jetzt bin ich urgespannt.
Ja,
wie macht man ein gutes Foto?
Nein, nicht
ich. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir das fett gedruckt haben.
Wie macht man ein gutes Foto?
Ja, ich finde, das ist die Frage, die alle beschäftigt.
Okay. Okay, da muss ich jetzt mal kurz in mich gehen und nachdenken. Die Frage ist, was ist ein gutes Foto, ne?
Ja, da fängt schon mal an.
Ist ein Foto, was dir gefällt oder was anderen Leuten gefällt?
Eins, was du verkauft.
Was ich verkauft? Naja, welchen
so
Kontext?
Tief im Kapitalismus, oh
also
Gott.
So im kapitalistischen Sinne gut.
Oh no.
Na, dann sollte es hell sein und jemand sollte drauf. Nein.
Und bunt?
Jemand.
Es gibt, diese Regeln, irgendwo habe ich mal für MalerInnen gelesen, so, wie machst du eine Malerei, die sich gut verkauft und da stehen Dinge drauf, mehr, ich glaube eher Kühe als Landschaft, eher Farbe, was auch immer, rot statt blau, vielleicht gibt es das auch bei Fotos.
Also an dieser Liste könnte ich ja beginnen zu arbeiten, so nach dieser Podcast-Aufzeichnung. Du fragst vielleicht so ein bisschen, was ist für mich ein gutes Foto? Also okay, ich persönlich finde schon zum Beispiel scharfe Fotos tendenziell eher interessanter als unscharfe, weil ich sehr dokumentarisch arbeite. Das heißt, wenn ich ein gutes Porträt mache und es ist unscharf, dann ärgere ich mich meistens. Das heißt, mein erster Tipp wäre, zu schauen, dass es scharf ist. Ja. Und dass das Licht halt passt. Also Fotografie ist ja auch Malen mit Licht.
Ja.
Und ich glaube, ich würde dir den Tipp geben, dass du fotografieren gehen solltest, wenn die Sonne gerade scheint. Aber dann nicht unbedingt die direkte Sonne, weil es oft ein bisschen flach und langweilig, sondern eher auf Momente achten, wo sie irgendeine Struktur zeigt oder eine Orge Farbe annimmt oder so. Also das sind so die Handyfotos, die ich dann halt immer im Alltag mache, wenn gerade die Sonne untergeht und flach steht im Herbst oder solche so kitschigen Sachen eigentlich. Du, ein gutes Foto, sollte wahrscheinlich irgendwas auslösen, irgendein Sehnsucht- oder Empathiegefühl oder in einer Form eine Liebeserklärung sein an das, was du vor der Kamera hast. Also ich glaube, dann wird es irgendwie wahrscheinlich gut.
Irgendwie eine Emotion muss wahrscheinlich rüberspringen, oder? Irgendwas muss man fühlen dabei.
Ich finde, immer Mafalda hat voll delivered.
Mhm. Da bin ich aber froh.
Ich würde gerne wissen, wenn wir das immer fragen würden, so eine totale Kitschfrage. Wie macht man einen guten Song?
Ja, das kann man jetzt einführen als Kategorie.
Ich glaube nicht, dass alle so gut delivern würden. Voll gut. Und ich glaube, wir haben auch was schon über dich erfahren, nämlich, dass du, ich fasse es mal nicht zusammen, das ist immer mein Fehler. Ja, und dann sage ich, was du gesagt hast.
Wieso?
Ich weiß nicht, ist blöd.
Da hätte ich so die Chance einzuhacken und so, na, ich habe das eigentlich ein bisschen anders gemeint.
Ja. Ich wollte auf jeden Fall fragen, wie wir das nämlich immer machen. Wir fangen immer Kindersozialisierung an. Und gab es in deiner Kindheit bestimmte so Fotografiemomente oder waren da andere Leute, die fotografiert haben? Oder kannst du dich erinnern an die erste Kamera? Oder kannst du dich erinnern ans erste Foto, das du gemacht hast?
Ja, darüber habe ich irgendwie jetzt auch die letzten Tage immer wieder kurz nachgedacht. Also ich glaube, das erste war so, dass wir auf jeden Fall die Fotoalbum-Tradition in der Familie stark haben und dass vor allem meine Mama, die auch Kunsttherapeutin ist, sehr stringent jedes Jahr ein Fotoalbum gemacht hat von unserem Familienleben. Es war dann ein großes Regal, 1992, 1993, 1994, und sie hat analog fotografiert und dann so 10x15 Abzüge auf A4-Papier geklebt und dann mit Klarsichtfolien in diese Ordner reingeheftet, bis sie bummvoll waren. So ein bisschen die Chronik, und so von dem her hatte ich halt viel Kontakt. Und ich habe letztens einem Freund irgendwie ein bisschen erzählt, wie dieser Wunsch in mir ja sich gebildet hat, Fotografin zu werden. Und zwar hatte ich, also ich war Pferdemädchen, ich hatte Wendy-Abo und fand die Poster halt immer mega cool. Und mein erster Berufswunsch war Pferdefotografin. Und hat sich das so in die Realität umgewandelt, nur dass ich leider Gottes sehr selten Pferde fotografiere, sondern eher Menschen.
Hat sich das geändert?
Der Berufswunsch oder?
Nein, die Pferdeverfügbarkeit.
Also ich glaube, es ist so eine Liebe geworden zu etwas, was so ganz weit weg ist, weil ich reite nicht mehr und ich habe auch nicht so wirklich Kontakt mit Pferden. Aber ich finde, es sind irgendwie sehr tolle, sehr sensible, sehr empathische auch Tiere. Also eine Freundin von mir beschäftigt sich auch voll stark mit Pferden künstlerisch. Und ich kann das, glaube ich, immer noch nachvollziehen, warum irgendwie gerade junge Mädels so gerne Pferde mögen. Irgendwie dieses Gefühl, auch verstanden zu werden von diesem großen Tier, was dich irgendwie auch so ein bisschen beschützt und du kannst drauf reiten. Genau, also das waren so, glaube ich, meine ersten Kontaktpunkte. Und mein Großvater war Astronomieprofessor. Das heißt, er war also so total technisch interessiert und hat natürlich totalen Bezug zu Teleskopen gehabt, aber hatte halt auch eine Leica, glaube ich. Aber der war immer also sehr distanziert. Aber also es gibt in der Familie halt so eine Affinität zu dem, würde ich sagen. Und dann habe ich, die erste Kamera war die von meiner Mama eigentlich. Da habe ich dann mal so Testshots gemacht, ich glaube von den Meerschweinchen damals. Also mein erster Zugang war über die Tiere.
Sehr gut.
Ja, genau. Und dann bin ich halt auf die Grafische gegangen. Also mit 14 habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht und war auf der Grafischen, und also in der Höheren. Und da hat man ja dann urviel Fotografie, Theorie, Technik, Geschichte, praktische Aufgaben. Ja, und irgendwie bin ich halt dabei geblieben.
Aber du hast das dann wirklich durchgezogen eigentlich. Also man hat diesen Wunsch schon sehr früh gehabt und dann bist du auf Schiene geblieben gefühlt.
Ja, eigentlich schon. Also ich habe mir jetzt eigentlich in keinem Moment gedacht so, boah, jetzt habe ich keine Lust oder ich muss das jetzt weitermachen oder so. Ich glaube, was mir geholfen hat, war, dass ich immer wieder andere Sachen reingeholt habe. Also ich habe ja dann Kultur- und Sozialanthropologie studiert nach der Schule. Dann war ich auf der Akademie. Da war auch viel mehr so bildende Kunst irgendwie das Thema. Dann war ich in Holland. Also ja, man hat halt irgendwie immer so ganz gut noch was anderes dazu bringen können. Und ich hatte eigentlich nie so eine jahrelange Routine von immer die gleichen Sachen fotografieren. So, jetzt ist auch ein bisschen Film dazugekommen zum Beispiel. Also ich bewege mich dann schon so in diesem Feld auch herum, auch mit, okay, künstlerischen Arbeiten, eigenen Arbeiten, Auftragsarbeiten, kleinen Projekten, großen Projekten. Also es ist ja, es gibt ja total die Varianz so in den Sachen, die ich alle mache. Aber eigentlich, seit ich 14 bin, ja, bin ich auf der Schiene.
Aber würdest du es dann überhaupt als, ich meine, beruflich nehme ich an, wirst du sagen, ich bin Fotografin. Aber wenn es jetzt mal nicht um dieses Berufliche geht, dann hat es wirklich auch mit dem Medium für dich zu tun oder eben Fotografie oder, weil du jetzt auch gesagt hast, eben Film, oder dann gibt es auch ja, deine Arbeiten in einem Buch oder in Ausstellungen, sind ja wieder andere Medien. Geht es dann wirklich um Fotografie oder geht es vielleicht auch irgendwie eben um Menschen abbilden oder in Geschichten von Menschen zu erfahren oder so? Oder wie spielt das rein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch am Dienstag über das Thema mit jemandem unterhalten, mit einer 95-jährigen Frau. Und ich sage auch immer, also das sagen auch viele Leute, die fotografieren, dass die Kamera, die ja wie so die ultimative Ausrede gibt, um auszugehen und Fremde anzuquatschen oder mit Leuten, die du schon kennst, irgendwie noch ein tieferes Gespräch zu kommen. Also es geht urstark um den Kontakt mit Menschen und diese Neugier auch am anderen, auf jeden Fall. Es ist einfach so ein Verständnis und Verbundenheitsgefühl, glaube ich, was ich so dabei bekomme. Und das lässt sich halt unendlich weitertragen, ob das jetzt diese Essstörungsprojekte sind, wo man wirklich versucht, super tief einzutauchen in so ganz schmerzhafte, schwierige Erfahrungen und das dann irgendwie später anthropologisch nochmal zu reflektieren, oder ob das jetzt beim Autostoppen Gespräche mit komplett Fremden ist über die Lage der Welt. Also es ist wie so immer so der Katalysator, dass sowas überhaupt erst stattfinden kann. Und ja, und ich beschäftige mich jetzt auch eigentlich sehr stark so, was passiert, also so ein Fotoshooting irgendwie, so die Kamera, habe ich das Gefühl, ist auch wie so immer so ein bisschen eine Person, die auch anwesend ist oder so. Und ich versuche da auch sehr bewusst damit umzugehen, so wo steht die Kamera, wann hole ich sie schon raus, wie läuft das Ganze ab. Also dieser dialogische Prozess, sage ich jetzt mal, werfe ich mal so rein, ist halt auch was, womit ich mich jetzt auch sehr stark befasst habe. Und ja, also du hast auf jeden Fall recht mit deiner Vermutung.
Ich würde auch so gern wissen, quasi mit der Kamera kannst du inhärent die Oberfläche nur abbilden. Also das, wie schaut etwas aus oder jemand aus, die Haut, was auch immer, die Kleidung, der Hintergrund. Und einerseits würde ich sagen, gibt es eine Verbindung zwischen der Seele und dem Äußeren, und andererseits könnte man immer auch das absolute Gegenteil argumentieren. Nein, die Seele oder was auch immer für Konzepte, das Innere, die Werte, die man vertritt oder so, die spiegeln sich vielleicht überhaupt nicht im Äußeren ab. Was macht das mit dir, dass du quasi... Weil man kann bei dir nicht sagen, dass du an dieser Oberfläche bleibst, weil eben du hast ja Kontext, eben es geht um die Essstörungen oder es geht um diese Menschen, das heißt, du verbindest es. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das zu einer Frage wird, aber ich schieb's ja mal rüber.
Quasi so, ich meine, ich weiß, glaube ich, voll, was du meinst. Ich muss auch sagen, so zu mir, dass ich auch oft sehr so Fotografie unter Anführungszeichen frustriert bin wegen dieser Oberflächlichkeit, die das Medium halt ein bisschen so mit sich bringt. Aber ich finde, man kann das voll wenden, auch das Blatt, weil wenn du das Bild so anschaust, okay, was hat so August Sander, ja, was hat die Person da für eine Kleidung und in welchem Umfeld befindet sie sich und hat sie sich jetzt die Barthaare geschnitten oder nicht, dann bist du auf einer sehr oberflächlichen Ebene, aber gleichzeitig sind wir als Menschen total sensibilisiert und trainiert auf Mimik, Gestik, Atmosphäre. Also wenn ich jetzt so bei dir sitze und deine Handhaltung anschaue oder wie du mir zuhörst quasi in deinen Augen, dann transportiert das ja viel mehr als der Aufdruck von einem Pullover. Und ich finde, das kann man dann schon versuchen, in ein Bild reinzulegen, aber das passiert eigentlich automatisch. Also ich gehe jetzt nie bei einem Porträt so rein, oh Gott, ich will jetzt die tiefste Seele der Protagonistin offenbaren, sondern das entscheidet sie oder er dann ja irgendwie selber. Und ich versuche, glaube ich, einfach einen Kontakt herzustellen und eine Art Sicherheit, wo man halt so eine Begegnung irgendwie dann halt auch ins Bild hineinbringt. Und von dem her, glaube ich, ist es schon sehr deep, und zeigt sich irgendwie auch dann in den Fotos. Und es kommt halt immer auch auf die Leute drauf an, die sich das anschauen und auch in welchem Setting. Also ob du das jetzt auf Instagram anschaust oder in einem Magazin oder in einer Diashow oder in einer Ausstellung oder in einem Buch, das ändert ja dann auch nochmal viel. Und dann gibt es ja oft die Komponente Text so bei den Arbeiten, also sowohl im Buch als jetzt auch bei diesen, sag ich mal, journalistischen Geschichten oder so, die ich mache. Und ich finde schon auch zum Beispiel, dass es total einen Unterschied macht, was die Leute anhaben. Also das geht jetzt gar nicht so krass ums Thema Fashion oder Farbe, aber ich habe oft das Gefühl, das zeigt ja auch eigentlich eine Persönlichkeit ein bisschen. Ja, oder ob jetzt der Schal das Gesicht total versteckt oder nicht. Also man hat dann schon viele Regler, an denen man irgendwie so schrauben kann, und dann ist es wieder urspannend. Ja.
Umso länger man wahrscheinlich mit einer Person zusammen ist und umso mehr man mit der Person dann spricht, umso lockerer wird er die dann, und dann öffnet sie sich und dann sieht man ganz was anderes wie nach 10 Minuten wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch voll auf die Person drauf an. Also ich finde, man kann das nicht so arg über einen Kamm scheren, weil ich habe ja sehr diverse Situationen so in meiner Porträtfotografie-Praxis. Und das finde ich aber auch spannend. Also zum Beispiel so einen irgendwas Manager, Bankdirektor-Typen, der wird wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn du jetzt eine Stunde mit ihm über sein Privatleben redest. Dann, also in diesem Setting, wo ich dann bin, hat man dann weniger Zeit, aber irgendwie ist das auch nicht so schlecht. Aber natürlich.
Also aber wie so kriegt man von dem dann das raus?
Naja, das ist so ein bisschen wie deine Frage nach dem guten Foto.
Scheiße,
so. Tipps? Nein, also ich habe das Gefühl, generell, was mir hilft so in der Arbeit, ist die Erkenntnis, dass irgendwie wirklich gefühlt alle Menschen unsicher sind. Vor allem jetzt hier in dieser westlich industrialisierten Welt. Also diese Unsicherheit, wie schaue ich aus, wie wirke ich nach außen, das hat irgendwie jeder, also wirklich jeder. Und ich versuche halt dann meistens einfach so ein Gefühl herzustellen, dass es voll gut ausschaut und passt. Also wenn ich halt das finde, dass es gut ausschaut und passt. Wenn ich das Gefühl habe, es ist noch unrund, dann versuche ich das schon zu ändern. Es gibt so ein paar Tricks, zum Beispiel man schaut, ob die Schultern angespannt sind. Schultern bitte entspannen. Man schaut auf die Hände. Man sagt den Leuten immer wieder, dass sie bitte nicht vergessen sollen zu atmen. Da lachen sie dann meistens.
Fast wie bei Qigong.
Ja, genau. Es wird so was Yoga-mäßiges auf jeden Fall. Und manchmal, wenn aber der Vibe voll passt mit der Person, also ich habe einmal eine Schauspielerin zum Beispiel fotografiert, das war so eine Sache von 10 Minuten, aber es war trotzdem sofort magisch, weil halt das Licht gut war und irgendwie hat halt der Vibe gepasst. Also ich habe da nicht so jetzt die urwissenschaftliche Grundlage oder Theorie dazu, aber ich glaube, wenn man eine Person sieht, dann hat man, glaube ich, so in einer Millisekunde schon den ersten Eindruck von dieser Person und ob sie dir sympathisch ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass, also was natürlich total reinspielt, ist dieser Prozess der Spiegelung. Ne? Also wenn ich jetzt voll angespannt und schlecht drauf bin, dann überträgt sich das auf dich und umgekehrt aber auch. Also das heißt, ich versuche halt einfach locker drauf zu sein und habe auch meistens irgendwie so Spaß an meiner Sache und das überträgt sich dann halt auch ein bisschen. Also auch die eigene Körperhaltung und so überträgt sich auf die Person, die man porträtiert.
Bedeutet das, dass du jeden Tag gut drauf sein musst, gefühlt? Also beim Fotografieren?
Nein, überhaupt nicht. Manchmal komme ich auch und sage, ja, ich bin müde, ich habe eigentlich keine Lust, ich hasse es, Gruppenfotos zu machen. Also ich gehe dann schon als Mensch wirklich hin mit Schwächen und Problemen und so. Natürlich müssen meine Protagonistinnen mich jetzt nicht auffangen, weil ich generell eigentlich, glaube ich, so eine ganz gute Stabilität habe in meinem Leben. Aber oft ist das total, nimmt dann auch so die Spannung raus, ja, wenn man sagt, ja, heute habe ich einfach, meine Milch war abgelaufen, so, ich habe jetzt keinen Kaffee trinken können, ich bin voll müde. Das vielleicht bricht meistens so das Eis oder so.
Ja. Vielleicht geht es ja auch um vulnerabel zu sein. Ab irgendeinem Grad kann es quasi dem anderen was aufbürden, aber bis dahin ist es ja einfach dann vielleicht nur, unter Anführungszeichen, authentisch. Und das glaube ich schon, dass das viele dann spüren.
Na, man sagt selber, dass man menschlich ist. Das heißt, genau. Der andere oder die andere Person kann sich dann halt auch menschlich zeigen.
Ja.
Aber wenn von mir jemand Fotos macht, dann weiß ich einfach immer, welche Seiten ich schon zeige. Also ich habe das auch mal, gewisse Leute haben das schon so geübt, so. Und welcher Gesichtsausdruck und so. Und dann denke ich mir immer, bin das eigentlich jetzt gerade nur ich oder ist das dieses Foto-Ich, weißt? Also so, dann sagen immer die Leute, na, du schaust da Fotos, du bist so fotogen. Und dann sage ich immer, ihr seid solche Ärsche. Weil das heißt ja eigentlich, dass ich in echt nicht so toll bin wie ein Foto, weißt? Also wenn man dann so seine Lippen so aufsetzt und so, weißt du, was ich meine?
Ja, ich muss ganz, wenn ich so ganz ehrlich sein darf, ich finde das immer ein bisschen, also dass es mich so stört oft oder ich mich dafür gestört fühle, wenn Leute schon so wissen, welche ihre bessere Seite ist, weil oft haben sie eh recht, aber diese Über-Awareness, wie schaue ich aus, bringt oft so eine, also bringt einfach diese Unsicherheit drauf und ein bisschen so eine Stress. Anspannung.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe einmal, ich glaube, eins meiner Favorite-Shootings, das mir gerade einfällt, war so, wie meine kleine Schwester in der Kindergruppe war, hatte ich einmal so die Aufgabe, diese ganze Kindergruppe irgendwie durchzuknipsen. Und ich fand das so geil, weil die haben sich einfach dahingestellt. Der Sabber ist links irgendwie noch so rausgelaufen. Also überhaupt keine Awareness von wie stelle ich mich hin. Dann so gegrinst mit den Mundwinkeln so ganz nach oben. Und ich meine, das so natürlich und authentisch. Und darum habe ich auch vorher gesagt, so ein bisschen mehr so westlich industrialisierte Ding, weil ja, es ist halt so eine oberflächliche visuelle Kultur auch. Und alle sind es total gewohnt, extreme Kontrolle auch zu haben über das, wie sie ausschauen. Also mit diesen Selfie-Kameras und so.
Ja, hat man Social eigentlich Media noch dazu.
Social Media ist natürlich ein Thema. Also da merke ich natürlich auch große Unterschiede, zum Beispiel im Alter von den Leuten, die ich fotografiere oder was die beruflich machen. Ja. Genau, aber ich verurteile niemanden. Und das ist, ich akzeptiere das und ich versuche einfach halt einen guten Umgang damit zu finden. Aber mittlerweile sage ich wirklich oft so, ich wünschte, ich könnte euch diese Unsicherheit nehmen, aber irgendwie haben wir da jetzt nicht die Zeit dafür, oder?
Ich wollte noch erzählen, weil ich jetzt Vulnerabilität reingebracht habe, ist nicht jetzt ganz das richtige Wort, aber mir ist eingefallen noch der David Zeller, das ist ein Maler, der, ich glaube, gerade in Wien lebt und der macht fotorealistische Malereien von Fotos, die er gemacht hat. Mhm. Und ich weiß gar nicht, woran er momentan arbeitet. Ich habe ihn sicher schon seit ein, zwei Jahren nicht gesehen, aber viele Jahre hat der Menschen aus seinem Umfeld fotografiert und sie vorher darum gebeten, dass sie sich ausziehen, dass sie nackt sind. Und jetzt hast du die in einem meistens sehr komplexen Hintergrundsetting, also da stehen viele CDs oder was auch immer. Also es ist nicht vor einem weißen Hintergrund, sondern er muss wirklich sehr viel malen und er macht es eben fotorealistisch. Also es ist ein enormer Aufwand. Mhm. Ist aber nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass in den ursprünglichen Arbeiten, die sind fast schon 10 Jahre alt, war immer auch ein Spiegel drin.
Aha.
Und durch den Spiegel wurde er sichtbar. Mhm. Und dann hast du gesehen, dass hier nicht nur, sagen wir, ein oder zwei nackte Leute fotografiert werden von ihm, sondern über den Spiegel hast du ihn mit der Kamera gesehen, der auch nackt war. Um da quasi so eine Augenhöhe herzustellen zwischen diesen Subjekten, die er fotografiert, und sich selber. Das fand ich unglaublich.
Das hat die Julia Fuchs auch gemacht.
Stimmt, super, ja, genau. Mhm. Okay, also alter Trick offensichtlich, macht eh jeder.
Nein, macht glaube ich nicht jeder, aber halt einfach quasi, dass man miteinander im Boot sitzt, oder?
Ja.
Gefühlt.
Ja.
Weil sonst hast du viel stärker noch diese Hierarchie, ne? Weil die Fotografin und Fotografen sieht man ja in der Regel nicht. Das ist wie so die unsichtbare Hand, die den Auslöser drückt. Und dadurch ist ja diese Verletzlichkeit so stark gegeben, weil der eine zeigt sich voll und die andere Person gar nicht. Ne?
Und das hat die ist Macht halt über den Ausschnitt. So.
Ja, und allgemein die ganze Repräsentation, ne, von der anderen Person. Ja.
Also Fotografie und Macht, das hatten wir zum Beispiel nicht auf unseren Notizen, aber hast du dazu Gedanken oder hast du dir über die Jahre...
Ja, das ist, ehrlich gesagt, bin ich da jetzt auch wieder da. Also im Anthropologiestudium habe ich, man muss da 2 Bachelorarbeiten machen. Und die theoretische habe ich über halt Repräsentation des Fremden geschrieben und Strategien in der zeitgenössischen dokumentarischen Fotografie, wie man vielleicht irgendwie einen progressiveren Umgang damit finden kann. Also ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber Repräsentation ist ja ein Riesenthema mit diesem ganzen Postmoderne, gerade in der Anthropologie, mit dem ganzen kolonialen Schuldhintergrund, irgendwie, den die Disziplin auch hat. Und mich hat irgendwie interessiert, das einfach mal so theoretisch ein bisschen aufzuarbeiten, weil das halt statt mit diesem Stereotyping, Othering, dieses Machtverhältnis sich ja dann auch politisch, gesellschaftlich etc. halt weiterschreibt, aber es beginnt oder ist halt auch im Visuellen irgendwie zu finden. Also ich sage immer gerne, also ich mache ja auch so Workshops irgendwie zu dem Thema dialogisches Arbeiten und der Ausgangspunkt ist so ein bisschen ja koloniale Fotografie als das Worst-Case-Szenario, wie quasi Repräsentation irgendwie ablaufen kann. Und das hat mich sehr geprägt, glaube ich, weil wenn man halt sich mit diesen gerade Dokumentar, Fotografie, Fotojournalismus auseinandersetzt, kommt man sehr schnell so zu ethischen Fragen, ethischen Themen. Und ja, ich bin dann irgendwie eh auch ein bisschen bei einer ähnlichen Seite rausgekommen. Also jetzt nicht wie das Beispiel, was du genannt hast, dass ich Spiegel aufstelle in meinen Sets, aber meine Abschlussarbeit in Holland bei Story to Tell habe ich dann auch begonnen, eben eine Videoarbeit zum Beispiel zu machen, wo man den Prozess des Fotografierens und Interviewens selbst sieht und ich auch dann Protagonistin halt selber bin. Also wo dieser Dialog zwischen mir und dem Protagonisten, dem Fall waren es wirklich zwei Männer, quasi im Film nochmal gezeigt wird und man wie so ein bisschen ein Behind-the-Scenes-Video macht, wo man halt sieht, wie diese Bilder entstanden sind, um das Ganze ein bisschen transparenter zu machen und diese Macht halt ein bisschen aufzubrechen. Aber ich finde halt auch, dass man sich davon jetzt auch nicht unbedingt lähmen lassen muss, weil ich habe schon auch gemerkt, bei einem Workshop in Stuttgart zum Beispiel im Frühling, dass, glaube ich, viele junge Fotografinnen, die sich beginnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann Angst bekommen, die Kamera anzugreifen und sie auf irgendwas zu zeigen, was außerhalb von ihrer eigenen Lebensrealität irgendwie ist, mit der Angst halt, etwas falsch zu machen oder strukturelle Machtungleichverhältnisse zu reproduzieren und so. Und das ist ja auch total gut, aber ich finde persönlich, dass es trotzdem immer irgendwie Wege geben muss, dass man halt so im Schaffen drinnen bleiben kann und irgendwie Spaß hat bei der ganzen Sache, weil sonst hört man dann aus Political Correctness vielleicht auf, irgendwas zu machen. Und das, finde ich, kann jetzt auch nicht so die richtige Konsequenz irgendwie aus solchen Reflexionen sein.
Also ich würde es gerne noch so ein bisschen runterbrechen, weil ich mir denke, wir haben sicher Leute, die zuhören, die nicht allen diesen Diskursen, die nicht kennen. Ich habe mir jetzt gedacht, wie kann man es vielleicht am banalsten, wie man es runterbrechen kann, könnte sein, so quasi, dass es diese Frage gibt in heutzutage, vor allem eben auch in der Kunst, welches moralische Recht man hat, etwas abzubilden, ob das jetzt in Fotografie ist oder Malerei, es könnte auch ein Text sein. Welches moralische Recht habe ich, etwas zu beschreiben, das nicht meins ist?
Ja.
Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich komme aus Baden bei Wien, gut aufgewachsen, welches Recht habe ich über, sagen wir, Menschen aus Dreiskirchen zu schreiben, die da gerade über das Mittelmeer geflüchtet sind? Mhm. Oder ein Foto von ihnen zu machen? Wie anmaßend ist das?
Ja.
Und natürlich bringt uns das ständig an so eine Sollbruchstelle, weil das Interesse kann ja trotzdem authentisch sein. Das kann sogar nicht nur authentisch, sondern total wohlwollend sein. Aber das Wohlwollende ist auch wieder kritisch zu betrachten, weil es schon wieder vielleicht das eigene Privileg, das man hat, nicht reflektiert. Und ich glaube, diese Art von Fragestellungen wurden in den letzten 100 Jahren von vielen unglaublich smarten Leuten bearbeitet. Philosophisch, praktisch.
Ja. Und was sind die Antworten?
Ich würde sagen, es ist eine Armada von Antworten, die eigentlich alle so eine Selbstsensibilitätserhöhung vorschlagen.
Ja, ich meine, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist ja auch wirklich quasi, da gibt es so ein, einfach so von dem Strukturellen her schon ein totales Machtungleichgewicht zwischen dir und der Person, die du quasi jetzt gesagt hast, die du abbilden möchtest. Aber es findet im Großen wie im Kleinen statt. Was mir dazu einfällt, so für mich, ist oft, dass ich halt versuche, einen sehr wertschätzenden, sehr respektvollen Blick auf die Personen an den Tag zu legen, die mir begegnen, weil ich allgemein Menschen sehr gern mag und eine sehr offene Person bin. Und ich glaube, man darf auch nicht diesen Moment unterschätzen, wo die andere Person sich vielleicht auch gesehen fühlt und sich auch freut über die Aufmerksamkeit. Also natürlich ist es immer mit Unsicherheit verbunden, aber ich versuche ja irgendwie auch was zurückzugeben. Und zum Thema Zurückgeben zum Beispiel ist es mir auch total wichtig, dass ich den Protagonistinnen und Protagonisten dann zumindest die Bilder halt dann schicke danach, wenn zum Beispiel die Sperrfrist beim Magazin abgelaufen ist. Also da muss ich halt dann darauf achten, dass ich das nicht zu früh schicke. Aber ich finde, also man kann da schon noch ein paar so Hebeln drehen, wo man halt versucht, auch was zurückzugeben und nicht etwas nur zu nehmen. Und ich finde auch, man darf dann, also das ist auch sowas aus den Essstörungsprojekten zum Beispiel, wo das wirklich sehr vulnerable Geschichten und Personen waren und die waren sich aber ganz sicher so, nein, ich will mich aber zeigen und ich will aber meine Geschichte erzählen. Und dann finde ich, wäre das fast so bevormundend, dann zu sagen, ja, na, aber ich mache es jetzt doch nicht, weil ich will dich vor dir, also nein, die Person sagt, das passt für mich und das passt dann auch für sie. Also da kommt man eben zurück wieder zu diesem Dialogischen, wo ich finde, das ist von Fall zu Fall anders. Wenn die Person vor der Kamera sagt, ja, das passt für sie, dann nehme ich das auch an. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann müsste ich gar nicht mehr fotografieren.
Aber einen Punkt, den möchte ich noch so explizit machen, nämlich weil du es gesagt hast, in bestimmten Workshops, wo du siehst, dass vielleicht auch vor allem Menschen, die das noch nicht so lange machen oder die gerade noch ganz stark in Ausbildung sind, dass da auch so eine Furcht davor ist, eben das Falsche zu machen.
Ja.
Was ja aufs Erste vielleicht auch eine sehr positive Konsequenz ist, weil es ist fast das Gegenteil von Unsensibilität, was vielleicht viel schlimmer wäre. Aber was ich noch jetzt quasi, wo ich den Finger drauf halten wollte, ist, dass es da quasi einen, wenn man diese Diskurse kennt, und du kennst sie sehr gut, auch eben durch das Studium der Kultur- und Sozialanthropologie, dann braucht es auf einmal Mut, ein Foto zu machen. Weil es ist nicht ein Foto, sondern es ist ja auch eine Stellungnahme in einen Diskurs, der total vielschichtig und gar nicht abschließend jemals beantwortbar ist.
Ja, so kann man das sicher sehen, wenn man halt so stark auf dieser Kopfebene auch durchs Leben geht. Also du hast, denke ich, recht, aber ich versuche, glaube ich, generell einfach eher im Moment auch meinem Gefühl zu folgen, ja, und mehr vom Bauch heraus und vom Herz irgendwie meine Schritte zu gehen. Und natürlich ist das alles informiert von dieser ganzen Denkgeschichte, sage ich mal. Aber ich habe das Gefühl, man kommt schwerer in so einen Fluss auch hinein, wenn man dauernd alles so im Kopf hat. Aber ich denke mir, es sind halt schon diese jahrelangen Auseinandersetzungen und auch immer wieder natürlich gegen Wände laufen. Also vielleicht sollte ich mich auch Sachen fragen, die nicht so gut funktioniert haben oder was so meine Big Ten, Biggest Fails waren oder so. Weil ich finde, darüber spricht man eigentlich viel zu wenig. Okay, also nicht immer nur leicht. Aber ja, natürlich, es braucht dann schon Mut, aber ich glaube, es wird dadurch mutiger, weil man selber als Person viel stärker auch Teil ist von dem Ganzen, ja. Weil man nicht so objektiv fly-on-the-wall-mäßig registriert, sondern wirklich als Person teilnimmt, wirklich sich zeigt, wirklich versucht, was zurückzugeben und mehr von sich eigentlich auch offenbart versucht, ja.
Du hast jetzt schon mal ein paar Mal oder wir haben grundsätzlich ein paar Mal schon von deinen Projekten gesprochen, aber vielleicht kennen einige Zuhörerinnen die Projekte gar nicht. Und magst du uns einmal ein bisschen erzählen, welche es da gab in deiner Karriere, die dich halt einfach bewegt haben?
Also die wichtigsten, größten Projekte waren mein Diplomprojekt auf der grafischen Third Generation. Das war gemeinsam mit Juna und Raffi, also es war ein Gruppenprojekt. Da haben wir junge Israel, also es ist heute leider Gottes wieder so aktuell, darum werde ich jetzt auch nicht zu lange drüber reden. Also junge Israelis, junge Palästinenser, wir waren einen Monat dort, haben die interviewt, bei ihnen übernachtet. Ich war auf der palästinensischen Seite in der Westbank und dann haben wir eine Publikation draus gemacht. Also es war so ein Fototext-Buchprojekt. Dann eigentlich das erste richtig große Projekt, was ich quasi mehr oder weniger ja, halt allein gemacht habe, war I Want to Disappear. Ich glaube 2013 bis 2018 ist dann das Buch rausgekommen, wo ich auch aus einer eigenen Betroffenheit 20 junge Frauen, Mädchen getroffen habe, die halt von einer Essstörung betroffen sind, wie Magersucht, Bulimie, Binge-Eating. Da ist eben das Buch erschienen 2018 und hatte relativ viele internationale Ausstellungen. Und dann habe ich A Story to Tell gemacht. Das war, glaube ich, 18 bis 2020 circa. Eigentlich dachte ich, ich bin schon längst fertig mit dem Thema Essstörungen, aber es hat sich irgendwie ergeben, dass ich durch die Bachelorarbeit auch in Den Haag, wo ich auch studiert habe, damals total also einen Journalisten gefunden habe, der Interesse hatte, Männer, also das Thema Männer mit Essstörungen aufzugreifen und dann innerhalb von 2 Monaten irgendwie 10 Protagonisten, die daran teilnehmen wollten. Und dann habe ich quasi einen zweiten Teil gemacht, wo männliche Betroffene über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Und dann läuft seit 2016 so immer ein bisschen nebenbei Stop and Go. Das ist das Projekt, wo ich halt per Autostopp durch Europa fahre, hauptsächlich allein, jetzt in letzter Zeit auch immer wieder mit Begleitung und mit Fremden im intimen Umfeld ihrer Autos über alles Mögliche, aber vor allem die soziale Lage der Welt irgendwie mich unterhalte. Und das ist aber auch jetzt, ich habe zwar auch viel fotografiert, aber jetzt habe ich gerade meinen ersten 20-minütigen Film, ist jetzt in der Fertigstellung von dieser Arbeit. Und der wird dann auch Ende November auch zum ersten Mal gezeigt. Das würde ich sagen, sind so meine 4 großen Projekte, also wirklich Langzeitprojekte.
Wo wird der gezeigt, der Film?
Im Goethe-Institut in Rotterdam. Also es sind alle herzlich eingeladen, die sich in Rotterdam aufhalten am 24. November.
Arg. Wie war das damals mit den Männern, wie der Journalist die gefunden hat? Und wie war die Zusammenarbeit? Ja. Der Prozess dahinter? Wo waren die verstreut, die Männer?
Ja, also das war irgendwie so ganz speziell, weil eben ich dachte, okay, eben das I Want to Disable-Projekt, das hat so, ich war total froh und stolz, dass ich das geschafft habe, das Geld überhaupt aufzustellen, dass da irgendwie ein Fotobuch draus entsteht. Und das sind so viele Schritte, die du irgendwie gehen musst, ja. Und das habe ich alles halt zum ersten Mal gemacht. Und dann dachte ich, okay, boah, endlich bin ich fertig mit dem Thema. Und dann habe ich eben dann musste ich irgendwie für meine Uni wie so eine Auftragsarbeit machen fürs letzte Jahr. Und dann habe ich den Ruben de Taille kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten. Und der hat mal einen Kurzfilm gemacht über einen Freund von sich, der von Magersucht betroffen war. Und ich würde sagen, im Vergleich zum ersten Projekt war der Prozess irgendwie schon ein bisschen professionalisierter, weil ich hatte zum Beispiel schon viele Kontakte zu Essstörungsorganisationen in Deutschland und Österreich. Und über die haben wir dann eigentlich auch relativ viele Protagonisten gefunden. Und die waren alle auch zum Beispiel total bereit, mit Namen und Gesicht dort aufzuscheinen. Also bei I Want to Disappear hatte ich 20 Teilnehmerinnen und ich glaube 4 oder so waren okay damit, ein Porträt von sich auch drinnen zu haben und nicht anonymisiert. Also für mich war das ganz was Neues, so viel fotografieren auch zu können, weil bei I Want to Disappear, für Leute, die das Buch wahrscheinlich nicht kennen, da gibt es ja ganz viele verschiedene noch so Fotoalbum-Auszüge oder Arbeitsblätter aus der Klinik oder so, also sie haben auch selber fotografiert teilweise. Es gibt viele Objekte, also so alles irgendwie so gesammelt, womit man diese Erfahrung symbolisieren kann. Und was ich aber sehr spannend fand und warum ich dann doch auch Interesse hatte, weiterzumachen, war, dass ich eben meine zweite Bachelorarbeit, KSA-Bachelorarbeit, dann drüber geschrieben habe, wie diese Protagonistinnen den Einfluss der Gesellschaft auf ihre Krankheit halt wahrnehmen. Also vielleicht allgemein so zu meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Essstörungen, da geht es nie darum, wie viel hat die Person dann und dann gewogen oder warum hat sie aufgehört zu essen oder so. Es ist quasi für mich eine Suchterkrankung und das ist wie so die Spitze des Eisbergs und unter dieser Essstörung gibt es halt also persönliche Konflikte, Traumata, Familiengeschichten, die halt irgendwie dazu führen, dass diese Sucht quasi überhaupt erst so benötigt wird. Und ich fand es halt immer interessant, die gesellschaftliche Komponente, weil das ja vor allem was ist, was in westlichen Industrienationen vorkommt und vor allem Frauen betrifft. Und okay, warum trifft jetzt gerade diese Personen diese Art von Suchterkrankung? Genau, und das fand ich immer ganz interessant, so mit so Interviews zu arbeiten, wo die Leute über ihre Fotos Bilder nochmal drüber zeichnen, ja, oder schreiben. Einfach weil das nochmal so eine nonverbale Komponente reinbringt in den Prozess von dem Interviewerlebnis quasi und was Visuelles ist, was ich in meinen Büchern halt immer verwenden konnte. Und darum habe ich dann bei den Männern so gearbeitet, dass wir hingegangen sind, wir haben sie interviewt, wir haben vorher abgeklärt, worüber sie nicht sprechen wollten in den Interviews zum Beispiel. Sie wussten, das wird alles dann veröffentlicht, halt im Rahmen dieses Uni-Projekts, aber sie wussten auch, ich habe schon mal ein Buch publiziert. Und dann sind wir eben immer wieder gekommen mit den Bildern und haben dann nochmal so richtig Fragen gestellt, so ja, wie fühlt sich das an, als Mann von einer Essstörung betroffen zu sein oder was wolltest du damals nicht spüren oder einfach auch auf die Geschichte bezogenen so Nachfragen. Das heißt, das Buch ist auch sehr bestimmt von diesen Zeichnungen und handschriftlichen Elementen von den Personen. Und das kommt eben genau aus dem, was wir halt vorher auch gesprochen haben, dass man das so bricht, dass ich jetzt diese kranke Person quasi abbilde, sondern dass man zu ihr zurückgeht und sie fragt so, hey, was fühlst du, wie geht's dir? Und das dann eigentlich so ein gemeinsames Bild wird.
Das sind ja schon fast therapeutische Erfahrungen dann gewesen, oder?
Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe jetzt, also ein Projekt habe ich ein bisschen vergessen aufzuzählen. 2021 habe ich ein Projekt gemacht, wo ich jetzt auch sehr stark in der Aufarbeitung war, wo ist da die Grenze, ne? Wo kann ein fotografisches Projekt ähnlich wie ein therapeutischer Prozess sein und wo muss man sie aber strikt auseinanderhalten? Also es gibt eine neue Publikation dann nächstes Jahr, wo es auch Text gibt zu diesem Thema. Und da hat meine Mama mir wieder sehr geholfen. Sie hat so ein Interview geführt quasi, oder sie wurde interviewt von einer, die ein Praktikum bei mir gemacht hat, die sich sehr fürs Thema therapeutische Fotografie auch interessiert. Und der Schlüsselpunkt für mich in dem, weil, wie du sagst, es fühlt sich manchmal so ähnlich an, auch so Richtung Kunsttherapie, ist halt, dass es ganz klar ist, dass es keine Therapie ist, weil ich bin keine Therapeutin, ich habe nicht die Befugnis einer Therapeutin, es ist kein therapeutisches Setting. Aber die eigene Geschichte zu erzählen, kann halt einen therapeutischen Effekt mit sich bringen. Und das ist ein bisschen so meine Arbeitsdefinition, wenn das quasi aufkommt.
Fühlt sich trotzdem noch sehr viel Verantwortung auf, wenn man dazu so einen Menschen hingeht und dass man den dann triggert, wenn man irgendwelche Fragen stellt, ZB.
Ja.
Wenn man es jetzt zum Beispiel nicht gelernt hat, wenn man jetzt keine Therapeutin ist, das ist ja schon, da hat man trotzdem eine volle Verantwortung irgendwie, oder?
Ja, Verantwortung definitiv, das auf jeden Fall. Was immer, glaube ich, da ganz gut hilft, ist dieses Nachfragen. Also dieses Safe Space ist auch so ein wichtiges Stichwort. Also man sagt, okay, wann ist das Shooting, wie lange dauert das, was wird daraus entstehen, wo wird das dann gezeigt? Die Personen wussten, alles, was sie sagen, alles, was sie fotografieren, bekommen sie gezeigt. Sie können später sagen, nein, das will ich nicht. Also sie haben immer die Möglichkeit, Dinge zu streichen. Es gab ein paar, die gemeinsam über dieses und jenes Thema wollen sie nicht sprechen. Dann haben wir das natürlich respektiert. Und dann halt immer, wenn man merkt im Interview, also es ist halt vor allem Interview dann. Fotografieren ist ein bisschen anders, aber beim Reden natürlich, passt das für dich? Soll man da noch weitergehen oder nicht? Man muss auch sagen, dass die alle sehr viel Therapieerfahrung gehabt haben. Ich auch. Das hat natürlich auch geholfen, weil man das irgendwie so ein bisschen kennt. Mhm. Genau.
Wenn man dann sensibel und empathisch miteinander umgeht und Grenzen.
Ja, so wie man halt auch mit einer Freundin irgendwie spricht. Aber natürlich ist es dann quasi zur Veröffentlichung, aber eben auch da wieder ein bisschen die Motivation von ihnen mitzumachen, war bei allen, dass sie so wenig Infomaterial irgendwie hatten zum Thema Männer mit Essstörungen, dass teilweise so spät erst erkannt wurde, dass es ihnen dann so richtig, richtig schlecht gegangen ist und dass sie eigentlich gern die Sichtbarkeit von dem Thema halt erhöhen wollen, um anderen Männern wieder zu helfen. Also das ist immer so ganz wichtig bei solchen Projekten. Was ist die Motivation des Protagonisten oder der Protagonistin, da jetzt diese intimen Erfahrungen zu teilen? Und das war halt eben anderen helfen. Und ich finde, es ist so eine starke Motivation. Das hat, glaube ich, dann auch geholfen, dass sie das wirklich dann durchgezogen haben. Also ist es auch emotional geworden, sage ich. Aber irgendwie hat es auch dann so was Schönes und es ist nie so abgerutscht, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nie so aus der Kontrolle geraten. Aber natürlich, also die Möglichkeit gibt es immer. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man sich da am besten viel auseinandersetzen sollte damit davor und sich auch, glaube ich, mit anderen irgendwie viel austauschen. Aber halt immer mit dem Protagonisten checken. Weil wenn er sagt, hey, das passt für mich, so dann kann man das auch annehmen. Aber ja.
Und damit man anderen helfen kann, bedeutet das ja, dass man es spreadet. Also dass das quasi hinausgetragen wird in die Welt.
Wenn es jetzt um dieses Sichtbarkeitsthema geht.
Genau. Und wie hast du das zum Beispiel sichtbar gemacht? Wie ist dir das dann gelungen?
Ja, bei dem konkreten Projekt, es war dann bei so einem Stipendium dabei, da war es im Niederlands Fotomuseum zum Beispiel, also Ausstellungen. Ich habe es ausgestellt, ich wurde eingeladen, es auszustellen und natürlich das Buch. Also das Buch haben wir dann in der Corona-Zeit, glaube ich, mit dem Crowdfunding gemacht und dann rausgebracht. Also es sind dann so sehr praktische Sachen. Man macht eine Publikation, man macht Ausstellungen, man wird halt auch eingeladen zu Ausstellungen. Das ist halt, das kann man oft jetzt nicht so crazy selber steuern. Das ist halt irgendwie, hat halt gut gepasst. Und dann bin ich halt schon so jemand, der dann noch ein Press-Release schreibt und halt dann die ganzen Kontakte schickt, weil ich das halt auch gelernt habe, wie man das halt circa macht. Und dann gab es halt was auf Ö1, glaube ich, und in die unterschiedlichen Zeitungen, Magazinen und so. Also es ist dann ein bisschen, das hängt dann immer so ein bisschen zusammen durch die Ausstellung und das Buch, schaffst du dann wieder so Anlässe, weil das ist ja immer ein bisschen wichtig, medial, ein Anlass, dass dann ein Medien darüber berichtet. Und ich meine, wir haben halt unsere Social-Media-Profile halt auch irgendwie dazu benutzt und Leute gefragt, ob sie es teilen. Aber eigentlich so die größte Plattform war die Solo-Show im Westlicht. 2021 während World Press Photo. Da habe ich, glaube ich, 20.000 Leute diese Ausstellung besucht und viele haben auch das Buch dann noch gekauft. Also war ich auch voll überrascht, ja, wie weit das eigentlich dann gegangen ist mit der Sichtbarkeit.
Was hast du für Auflage gehabt oder hast du da?
Von dem, ich glaube, so 950. Also es ist bei Fotohof erschienen, genau. Und ja, aber ich bin voll happy. Es ist jetzt so, also ich habe das Gefühl, es ist eh sehr in der Welt. Ab und zu macht man halt einen Talk oder so, oder wenn man drüber redet. Also sehr schwer. Also es geht halt in alle möglichen Richtungen und durch das Thema hat es eigentlich auch immer sehr großes Interesse, auch ist auf großes Interesse gestoßen, weil man ja davon so wenig auch gehört hat, so, ja, Männer mit Essstörungen, okay, gibt es das überhaupt? Und dann fängt sie ja schon an, das Interesse eigentlich.
Du hast ja auch irgendwann im AKH ausgestellt. War das auch dieses Projekt oder war das ein anderes Projekt?
Das war I Want to Disappear. Da war ich noch motivierter, meine quasi fotografisch-künstlerische Arbeit über den Fotokunstkontext hinaus zu tragen. Und da habe ich dann bei Essstörungskongressen teilweise die Ausstellung gezeigt, teilweise auch einen Vortrag gehalten über meine Arbeit. Und eins davon war im AKH. Und das war auch ziemlich wild, weil das sind halt so Beton, irgendwie Wände und diese gerahmten Arbeiten. Es gab keine andere Möglichkeit, als die mit doppelseitigen Klebeband an diese Wand zu heften, also mit richtig starken. Und ich wusste halt nicht, ob es funktioniert, aber sie haben da gehalten wie der Eins. Und waren dann, glaube ich, so eine Woche oder so im AKH. Genau, ja, und dann waren da auch natürlich sehr viele interessierte Therapeutinnen, die halt diese Kongresse dann besucht haben, etc. Aber das habe ich dann bei Estoile Total nicht mehr so aktiv weiter betrieben, unter anderem auch, weil Corona war. Da gab es auch keine Kongresse. Und ja, es ist leider Gottes einfach so eine sehr idealistische Sache, ne? sowas auch zu machen. Und damals hatte ich noch quasi Government Support, weil ich studiert habe und musste nicht eine Full-on-Selbstständigkeit irgendwie, womit ich mir mein Leben finanziere, so aufrecht erhalten. Und das ist jetzt einfach so ein bisschen auch die Frage im Moment, die ich mir halt stelle, weißt, wie viel will ich überhaupt, also ich will ja nicht dauernd nur arbeiten, so. Also ich will auch ein bisschen mich entspannen und Spaß haben und dann gehen halt solche Sachen wieder ein bisschen weg, wie Essstörungskongresse, aber es kommt vielleicht wieder was anderes wieder. Ja, weil es bringt jetzt auch keinem, wenn ich irgendwie komplett ausgelaugt dann dort ankomme und irgendwie nur darüber reden kann, wie viel ich gearbeitet habe.
Also. Aber es positioniert einen, was einem wichtig ist, gefühlt, ja. Und dass es einfach gesellschaftliche Themen sind und das bringt einen dazu, dass gewisse Kunden auf einen zukommen, die dann wahrscheinlich auch sagen, okay, das ist dann auf alle wichtig, das passt dann ganz gut zu uns und sie kann das dann auch gut repräsentieren oder wie auch immer, oder?
Voll.
Hast du das Gefühl, dass das irgendwie zusammenhängt, die Auftragsarbeiten, die du kriegst, mit dem, dass es geholfen hat?
Ich meine, ich habe ja viele verschiedene so ein bisschen Arten von Auftragsarbeiten.
Kannst da gehen?
Ja, voll. Ich überlege gerade. Ich meine, schau, die Kunden, denen das wirklich wichtig ist, so in dieser Richtung, so gesellschaftliches Engagement und so, sind jetzt eine Tunde, die ich voll gern mache, aber ich arbeite halt auch dann teilweise zum Beispiel ehrenamtlich für die Asylkoordination oder so, weil es halt leider Gottes nicht so viel Budget gibt in diesem sozialpolitisch engagierten Sektor, sage ich mal. Was halt konstant bei mir ist, sind diese ganzen Editorials, also Magazine, halt journalistische Geschichten oder Zeitungen, also zum Beispiel Die Zeit, Spiegel, SZ-Magazin.
Wie kommt man da rein? Also schreiben die dir einfach an und sagen so, machst coole Fotos, mal fall da.
Naja, es gab so einen Moment, das war 2020, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, woher das gekommen ist, aber ich hatte so wie so jede Woche Anfrage von einem neuen Medium. So, ja, da jetzt FAZ und dann Spiegel und dann für die Zeit und dann für dies und dann für das. Also ich war komplett verwirrt auch, woher das irgendwie kam. Ich meine, ich habe schon in Deutschland auch zum Beispiel dieses Festival für Fotojournalismus damals fleißig besucht, habe viele Freundinnen und Freunde, die fotojournalistisch in Deutschland arbeiten, habe halt immer wieder versucht, so Redaktionsbesuche, glaube ich, zu machen, wenn ich mal in Hamburg war, aber es hat irgendwie eh nie wirklich so, jetzt so geklappt. Aber ich glaube schon, dass diese Bildredakteurinnen und Bildredakteure mich über meine persönliche Arbeit irgendwie kennengelernt haben und dann gesehen haben, ah, sie macht auch Aufträge und sie kriegt das technisch und verlässlichkeitshalber also hin. Also da brauchst du dann auch wirklich nochmal vielleicht die Skills, aber dann noch mehr, dass du halt einfach erreichbar bist und den Termin dir ausmachst und dann wirklich auch hingehst und das Foto dann eben scharf ist und das auch noch beschriftest und schickst und halt, dann ist man in sowas ganz was anderem drin.
Ich meine, da macht man ja wahrscheinlich einmal quasi, man hat die Chance, sie ruft man an und dann geht man hin und dann muss man quasi deliveren und dann, wenn das passt, wird man wieder gebucht, schätze ich mir, oder?
Ja, voll. Also ich gebe mir natürlich immer Mühe dann. Darum nehme ich jetzt auch gerade im Moment eigentlich fast gar nichts mehr an, weil ich einfach auch merke, okay, ich bin schon ein bisschen müde einfach von dem Jahr und dann kann ich einfach auch die Qualität nicht gewährleisten, die mir aber wichtig ist, ja, so diesen Anspruch, den ich habe an meine Arbeit. Für mich ist aber in diesen Sachen immer extrem wichtig, die erste Frage, gibt es schon einen Text, worum geht es in der Geschichte, kann ich mit der Person irgendwie telefonieren, die es schreibt, weil ich finde einfach, also ich muss mich halt inhaltlich auskennen, dass ich halt da irgendwie gescheite Bilder machen kann. Also ich meine, manchmal gibt es auch keinen Inhalt, ja, das kommt auch vor. Aber manchmal sind es journalistisch so total interessante, teilweise auch wirklich sehr sensible Geschichten und gerade da finde ich es halt urwichtig, so allumfassend wie möglich informiert zu sein. Genau, und ja, und dann halt, glaube ich, wegen Kunden oder Auftragsarbeiten ist ja, glaube ich, dieses Interesse eben für Menschen und Bezug zu Menschen und gern mit Menschen umgehen, halt einfach so Porträtfotografie gechannelt worden. Und jetzt kriege ich halt viele Anfragen für Porträts, für auch Kulturkunden oder so.
Die nächste von uns, Christian.
Ich muss ehrlich sagen, ich hasse es, so Pressefotos zu machen. Oder hassen. It's not my favorite kind, weil das muss dann immer eben den Leuten gefallen, die ich fotografiere.
Und nicht
dann sind sie gleichzeitig ja. Mein Auftraggeber und mein Protagonist. Und das finde ich immer so ein bisschen, also ich mag es eigentlich lieber, wenn mich jetzt ein Magazin zu dir schicken würde, ja. Und ich dir sagen würde so, hey, wir können uns das am Display anschauen. Du kannst mir sagen, was dir gefällt und was nicht. Aber ich kann es dir leider nicht schicken, bevor es in Druck geht. Ja? Also das ist mir eigentlich immer so ein bisschen lieber, wenn ich so unabhängig bin.
Ich wollte auch noch fragen, weil das finde ich, haben wir jetzt auch noch nicht gehabt, was für eine Beziehung hast du zu deiner Kamera oder zu deinen Kameras? Hast du eine ganz bestimmte Kamera und auch geht es um ganz bestimmte Objektive, dass du bestimmte Brennweiten bevorzugst? Hm. Oder Blenden oder...
Oh geil, so eine Technikfrage zwischendurch. Nein, also ich habe auf jeden Fall viele verschiedene, oder ich habe verschiedene Kameras, verschiedene Formate auch. Wie soll ich sagen, meine Digitalkamera, die mag ich eigentlich ganz gern. Das ist so mein treuer Gefährte zum Geldverdienen und zum Knipsen, sage ich immer.
Welche hast du?
Ich habe die Fuji GFX 50S. Und da fotografiere ich eigentlich am liebsten halt mit einer Fixbrennweite, außer bei so Reportagen, wenn man hoch, quer, nah, weit, schnell switchen muss, dann ist ein Zoom, finde ich, persönlich praktischer. Also manchmal muss halt schnell gehen.
Und welche Brennweite hast du?
Für Zoom?
Ja,
ein 63er, das ist das Äquivalent von einem 50 mm. Also immer im Normalbrennweitenbereich. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Fisheye oder Telefoto gemacht, irgendwie. Mich interessiert dieser natürliche Bildeindruck. Und analog habe ich halt Kleinbild, so dieses 6-4-5 halbe Mittelformat, das ganze Mittelformat. So eine Kamera, die mir ganz wichtig ist die Mamiya RZ 6-7. Das ist so eine alte Studiokamera, 6x7, die ist sehr schwer. Die muss auch eigentlich immer am Stativ stehen, aber es ist eine unglaublich schöne Kamera mit der, ich finde, kann man eigentlich die besten Porträts machen, wenn das Setting dafür da ist. Also man tut mir jetzt auch keinen Gefallen, wenn ich jetzt damit irgendwie in 10 Minuten Politikerporträt machen muss. Also damit tut man mir allgemein keinen Gefallen. Aber da muss auch wirklich einfach genug Licht da sein. Also das macht im Winter eigentlich nicht so viel Spaß. Naja, und dann, also besitzen tue ich keinen, aber ich habe auch ein Projekt einmal mit Großformat gemacht, das fand ich auch mega cool und ich habe auch sehr viel gelernt auch dabei. Also eigentlich auf allen Formaten, eine so Point-and-Shoot habe ich eigentlich normalerweise auch immer einstecken für halt so Tagebuch oder Notiz, Urlaubs. Fotos, Erinnerungsfotos.
Ist das ein Point-and-Shoot?
Ja.
Eine Olympus Multi-AF Zoom von meinem Papa, die ich immer verwende,
ja?
Für diese Fotos.
Geil, oh Gott, ja. Ja, ich habe so eine Yashica T5.
Ich mache jetzt gleich mal kurze Fotos.
Toll. Geil. Ja. Ich finde es auch immer ganz speziell, wie die Kamera klingt. Ja. So ein lustiges, schönes Geräusch hat sie gerade gemacht.
Und arbeitest du mit Blitzen? Oder das klingt so, als ob du das eher nicht würdest?
Doch, auf jeden Fall. Also gerade für die Commissions habe ich so ein, eigentlich ein Studio-Blitz, so einen kompakten. Soll ich jetzt auch sagen, welchen ich habe? Mhm. Okay.
Alle kennen sie dann immer, fall den Look noch rum.
Ja, genau, kennst du meinen Look. Also ich habe den Profoto B10 und der läuft super und da tue ich dann eigentlich immer, also zwischen Oktober und April, also oder wenn ich Indoor fotografieren muss, dann tue ich eigentlich meistens so ein bisschen halt noch dazu blitzen, dass man halt das Gesicht und so gut sehen kann. Also ich mag schon auch gern diesen bisschen 2010er Dokumentarfotografie-Stil, wo du halt die Leute in eine interessante Ecke stellst und einfach mal drauf blitzt, aber halt nicht so Jürgen Teller-mäßig, sondern eher softer. Man schaut einfach automatisch immer gut aus.
Weil das war mir noch irgendwie wichtig. Also ich bin total happy, dass das jetzt noch alles kam, weil ich mir gedacht habe, wir haben jetzt so viel mit dir gesprochen über den Inhalt und man könnte vergessen, wer dann noch eben auch wirklich sitzt. Ich weiß nicht, ob das Wort angenehm ist, aber halt jemand, der voll nerdet in das Fotografische, sonst könntest du diesen Beruf so nicht machen.
Wahrscheinlich schon. Also ich habe mich schon sehr viel. Es gibt dann immer wieder so Phasen. Ich meine, jetzt habe ich gerade, glaube ich, das Ärgste hinter mir, aber ich habe viel Equipment gewechselt 2020, 2021. Andere Kamera, anderer Blitz und dann ist man halt auf YouTube und schaut sich die ganzen Tutorials an. Ich habe mich immer urgefreut, wenn so Frauen Tutorials auch gemacht haben.
Könntest du auch machen?
Ja, ich hatte auch mal die Idee, vielleicht eins zu machen, gemeinsam mit Daniel. Kuckuck, wir hatten auch schon ein paar Ideen, aber wir haben jetzt die Produktion noch nicht gestartet. Nein, ich bin auf jeden Fall, ich liebe Technik auch, aber eher so auf so eine ganz unaufgeregte Art und Weise. Also ich kenne mich halt, habe ich das Gefühl, sehr gut aus, außer mit Sound. Da kenne ich mich noch nicht so gut aus, da muss ich noch lernen.
Also es gibt schon noch, wird dir helfen.
Also es gibt dann schon immer wieder so neue Bereiche, die man sich erschließt. Nein, aber es macht mir auch Spaß, irgendwie, dass einfach mein Setup gut läuft und irgendwie mein Festplattenspeicherplatz genug ist. Und ich meine, man kann immer noch verbessern, ja. Also, es gibt sicher noch Leute, die nerdiger sind als
ich. Ich finde es so krass, wenn man dann so viele Fotos macht als Fotograf, Fotografin. Und wie legt man das ab, dass man in 10 Jahren wieder weiß, da habe ich das eine Foto, da, also weißt du, dass das wirklich so...
Der Datenmanagement-Tricks von mir, Digi-Workflow.
Ja, das ist weil, hey, ich habe so viele Fotos, das ist, gerade wenn du das mit dem iPhone machst, das ist das Schlimmste, hey, ich weiß nicht, wo irgendwas einmal ist. So. Ja. Ich bin dann irgendwann so nostalgisch, denke mir, jetzt schau mal heute die Fotos von 2017 an und dann ist einfach so random alles irgendwie. Weil früher musstest du die Fotos ja noch runterholen und dann hast du es in Ordner reingegeben, weiß nicht, Feuerwehrfest, da und da. Und jetzt, Alter, ist es einfach nur mehr gerade und drüben bei mir.
Ja, aber ich finde es auch mit dem Handy schwer. Also das musst du dann eigentlich immer im Computer reinladen und dann halt wieder löschen oder so. Aber ich würde es einfach chronologisch machen. Einfach nach Jahr, Monat, Tag, die Ordner immer nach dem Datum benennen.
Ja, aber dann weiß ich ja trotzdem nicht, dass ich an dem Tag zum Beispiel, jetzt, keine Ahnung, bei der Mitzitant war und fotografiert habe.
Naja, du könntest halt im Kalender dann nachschauen. An welchem Tag war ich bei der Tante? Okay, es war der 23.10.2022.
Ja, manche Sachen habe ich nicht in meinem Kalender drin, das ist spontan, weißt du. Ja. Da bist du sehr strukturiert, sehe ich gerade.
Ja, und Lightroom hilft halt auch.
Okay.
Aber ich weiß auch nicht. Also nach Datum ordnen wäre mein erster Tipp für dich.
Okay. Also eine letzte Frage habe ich nur dazu und zwar, jetzt haben wir gerade heute über Foto-Equipment und so gesprochen und wie du blitzt und so Zeug. Wir haben auch schon besprochen, wie macht man gute Fotos. Aber ich finde so kurz einmal den Mafalda-Look beschreiben, weil es ja ein Podcast ist, kann man sowas machen? Ich meine, du rollst mit den Augen, ist die Frage, taugt dir nicht. Mir kommt vor, ich frage nur blöde Fragen. Nein. Heute. Okay.
Also ich soll jetzt den Mafalda-Look beschreiben? Oder ja, du beschreibst den jetzt für mich?
Nein, aber gibt es nicht so Sachen, wo du sagst, oder wo jemand Fremder vielleicht sagen könnte, das ist jetzt ein Mafalda-Foto.
So wie beim Seidel, quasi immer frontal auf die Action und immer auf einer bestimmten Höhe, alles gibt's immer sowas? Parallele Linien. Genau.
Oder das Licht oder die Wärme oder die Körnung, I don't know.
Oder vielleicht ist eben der Look nicht das Visuelle. Der Stil ist vielleicht bei dir auf einer anderen Ebene zu finden, das könnte ja auch sein.
Ja, naja, allgemein fällt mir natürlich schon auf. Ich meine, das Ding ist, dadurch, dass ich mit unterschiedlichen Kameras auch arbeite, hat auch jede Kamera so ein bisschen ihre eigene Sprache. Aber es ist auch was ich halt gern mag, weil dann kann ich immer so ein bisschen switchen und das wird halt irgendwie nicht langweilig. Also mir macht dieses Wechseln von Format, also Kleinbild, Mittelformat, digital, analog halt eigentlich Spaß. Es kommt halt voll drauf an, ne? Weil ich mache halt schon zum Beispiel Porträts, aber auch Reportagen, wobei... Ja, das ist, glaube ich, dann irgendwie noch ein bisschen schwieriger, bei so einer Reportage so einen richtigen Imprint irgendwie drauf zu machen, weil da bist du immer sehr bestimmt auch von dem, was da vor der Kamera irgendwie passiert. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an die Porträts denke, von I Want to Disappear oder so, glaube ich, ist es halt eigentlich relativ auflichtig. Halt Kamerastandpunkt, ja, so sehr auf Augenhöhe oder ein bisschen drunter. Die Person, ich glaube, so der Ausdruck von der Person ist halt eher so entspannt und gelöst. Und ich glaube, ich suche auch immer so ein bisschen nach so halt so kontemplativen Momenten, also so Ruhe und Stille eigentlich auch visuell, also Farbflächen, ja, kein zu unruhiger Hintergrund oder so. Also ich mag es eigentlich gern, wenn ein Porträt so sehr reduziert ist auf die Person. Also mir fallen so ein paar Bilder ein, die würde ich jetzt, glaube ich, auflegen, wenn ich so sagen würde, okay, das sind sowieso meine Key-Porträt-Fotos. Aber man ist ja natürlich auch immer sehr bestimmt dann vom Setting und das ist, bin ich auch was drauf gekommen, dass es eben einen totalen Unterschied macht, ob ich jetzt analog eine Protagonistin für mein Kunstbuchprojekt fotografiere oder irgendwo hingeschickt werde zu irgendeiner Person für irgendein Magazin oder irgendein Kreativdirektor hat sich dann noch ein visuelles Konzept ausgedacht, an dem ich mich, dass ich so einflechte quasi in meine eigene Arbeit. Aber jetzt zum Beispiel ist gerade Arte rausgekommen, die Kampagne, die wir fotografiert haben in Berlin im September. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass es da trotzdem drin ist. So diese, dass man das Gefühl hat, dass es vergeht irgendwie eine lange Zeit oder man kann sich das Bild lang anschauen. So eine Ruhe versuche ich, glaube ich, herzustellen. Ja.
Leiwand.
Ja, ich glaube, der nächste Schritt ist einfach, dass die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, auf die Homepage gehen von der Mafalda oder auf Instagram und abonnieren und schauen. Wahrscheinlich kennen dich eh auch viele. Und trotzdem, finde ich, ist es halt beim Podcast natürlich so, dass es halt nicht visuell geht. Deswegen muss man jetzt nachschauen.
Gut. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten Punkt.
Ja, dem wichtigsten Punkt. Ich stehe dafür auf.
Wann ist der Punkt, wo ich mich bedanke für die Einladung jetzt?
Jetzt kommt erst einmal.
Also danke, dass ich...
Du kannst natürlich das gerne machen, aber es kommen jetzt noch die Geschenke.
Ah, ich werde beschenkt. Nein, wirklich? Okay, soll ich die Augen zu haben oder so?
Mach die Augen zu. Ich habe ein paar Mal mitbekommen, wo ich bei dir recherchiert habe, dass du so ein lustiges Auto hast, was so tolle Blumen drauf hat. Also das hat mich irgendwie inspiriert und jetzt haben wir gedacht, ich schenke dir Blumen wie so in Blau und in Rosa, die wie so auf dem Auto drauf waren.
Nein, das ist ja urlieb.
Ja.
Oh mein Gott, die sind ja urschön. Wow.
Ja, ein paar Blümchen.
Danke, Keo.
Außerdem passend für passend zu dem Outfit, als hätte ich...
Wow. Das ist tatsächlich ziemlich Ton
das
in Ton.
Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Jetzt muss ich
gerne noch... Es geht noch weiter.
Es geht noch weiter.
Genau.
Und dann bin ich bei so einem Fenster vorbeigegangen, aber so ein Second-Hand-Job und habe irgendwie so gedacht, Mafalda macht so Porträts und dann ist mir so ein Porträt in den, also so ins Auge gestochen und ich mir gedacht, also eigentlich ist mir um den Fotoständer gegangen, weil FotografInnen haben sicher gerne Fotos daheim aufgehängt. Nicht?
Ich habe eigentlich mehr Malerei bei mir in der
Wohnung. Okay, jetzt ist es da.
Nein!
Das ist so süß gewesen. Und dann gedacht, das nehme ich mit. Jetzt kannst du daheim aufstellen oder du tust so dein eigenes drauf. Ja,
oh, ich denke,
das ist so daneben.
Oh,
Wahnsinn.
So cute.
I just love people.
Aber es ist sogar das ein bisschen Ton
in
Ton.
Das kannst du sogar runtergeben. Also das ist natürlich halt einfach.
Wow, das ist total hochwertig.
Ich finde den auch cool. Nein. Das ist so vintage. Und dann, ja, dann tust du halt einfach irgendein anderes Foto. Das ist nur ein Porträt, damit man sich's vorstellen kann.
Ich bin, so geil. Ich bin slightly speechless.
Schenkt sie immer den Leuten was am Ende?
Ja, wir schenken immer was her. Und wow, der Schluss ist so, bei dir geht es gefühlt bei deinen Projekten oft um Gerechtigkeit.
Ja. Oh, jetzt kommst du wieder mit dem.
Ja, und ich habe nachgeschaut, was Mafalda eigentlich bedeutet. Das heißt, die mächtige Kämpferin. Hast du es auch gewusst?
Ja, so Machtkampf.
Ja, und deswegen, ich habe mir irgendwie so gedacht, wenn so Gerechtigkeit und so geht, wenn es so Symbole gibt, ist meistens irgendwie so ein Messer oder so. Ist
wirklich, der Dolch gedacht, im Rücken?
Ja, nein, dann habe ich gedacht, nein, die Mafalda ist viel zu nett, dass die irgendwie ein Messer brauchen könnte.
Ein guter Messer.
Und deswegen habe ich mir zurückerinnert an das, was der Matthias Strolz gesagt hat. Kannst du dir an diesen von Mahatma Gandhi an diesen Salzmarsch erinnern, wo er quasi
Kill them with kindness.
Kill them with kindness, wo sie quasi Salz geerntet haben in Indien. Quasi eine spektakuläre Aktion auf dem gewaltfreien Weg Indiens zur Unabhängigkeit. Und jetzt haben wir gedacht, die nimmt da mehr Salz mit.
Wow.
Toll.
Es passt gut, voll, weil ich bin gerade umgezogen und das schenkt man ja auch beim Einzug.
Brot
oder?
Und Salz.
Brot,
ja,
und Salz.
Na schau, alles perfekt.
Wow, urdieb. Wahnsinn. Urdieb.
Wahnsinn.
Also ich bin wirklich überwältigt von dieser, Kindness. Ich habe nicht gewusst, dass ich noch Geschenke bekomme.
Ja, bitte, gerne. Es hat uns total gefreut.
Es war eine very nice conversation.
Finde ich auch.
Danke fürs viel Kommen. Ja,
danke, dass ihr mich hierher eingeladen habt. Ich hoffe, ihr habt das bekommen, was ihr euch erwartet habt.
We did. Ja, nein, es war super.
Bis bald.
Macht es gut. Schönen Tag.
Tschüss. Ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.